Ihr Lieben, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus. Schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch entschieden habt, herzukommen und dass ihr entschieden habt, das Haus zu verlassen bei dieser Eiseskälte. Und jetzt weiß ich, jetzt werdet ihr denken, ist doch noch warm, aber das ist so, wie ich mich hier fühle. Also es ist für mich unheimlich kalt hier und ich muss mich noch dran gewöhnen an diesen kalten Wind bei euch. Und ich freue mich mit euch jetzt gemeinsam den zweiten Gottesdiensthälfte zu haben und ich gucke auf die Uhr, wir haben jetzt 11:25 und da wir heute einen Dankgottesdienst haben, diesen ganz besonderen, der auch schon angekündigt wurde, werde ich keine Predigt in dem Sinne halten, sondern ein kurzes Anreißen des Themas und zwar der Dankbarkeit und des Danks bezüglich auf Gott bezogen. Ich werde ein bisschen was von mir erzählen, damit wir uns noch ein Stück weit besser kennenlernen, beziehungsweise dass ihr mich kennenlernt und dann gehen wir schon in die zweite Hälfte über, wo dann ihr dann an der Reihe seid, eure Gegenstände nach vorne zu bringen, wo ihr dann erzählen könnt, wofür ihr dankbar seid. Wenn wir uns über das Thema Dank und Dankbarkeit Gedanken machen, dann könnte man eigentlich sagen, dass wir als Christen dieses Thema ja vielleicht sogar schon ein Stück weit durchhaben. Und ich saß auch da und habe mir überlegt, was kannst du sagen, was noch nicht gesagt wurde? Geht das überhaupt? Weil es ein wichtiges Thema ist, womit willst du es füllen? Und dann sind mir so einige Dinge gekommen, aber all das hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Und ich kam aber zu der Erkenntnis, dass wenn ich Kinder beobachte, so eine Kleinigkeit nur, dann werden unsere Kinder von uns Erwachsenen dazu erzogen, dass sie immer Bitte und Danke sagen. Das gehört sich so, das gehört sich zum guten Ton, es ist auch schön so. Und Kinder lernen das von klein auf. Und sie haben das in sich, für Dinge zu bitten und für Dinge zu danken, die sie bekommen, weil sie so erzogen sind. Und es ist gut, aber auch vor allem deswegen, weil sie abhängig sind von uns Erwachsenen, weil sie wenig für sich selbst erschaffen können. Und sie sind abhängig von uns und deswegen haben sie das drauf. Was ich aber bemerke und was mir so ein Stück weit auffällt, ist, dass umso älter wir werden, dass dieses Bitten und dass dieses Danken generell abnimmt. Und ein Grund ist sicherlich der, dass wir alleine für Sachen einstehen wollen und Dinge, die wir haben wollen, uns alleine auch leisten können. Und wir eine gewisse Ich-Bezogenheit haben zu sagen, bevor ich jemanden so bitte, versuche ich es lieber alleine. Gestern bin ich zu meiner Haustür gelaufen und draußen ging so ein echt starker Wind und da stand eine Frau draußen vor der Haustür mit so zwei Einkaufstaschen und sie hat sichtlich auf jemanden gewartet und dann stehe ich neben ihr, um die Tür aufzumachen zum Haus und ich weiß und ich sehe sie und kann mir erahnen, dass sie es lieber hätte, drin zu warten, weil sie da auf jemanden wartet, aber sie traut sich nicht, mich zu bitten. Und dann frage ich sie halt, wollen Sie gern drin warten, weil es da drin ein bisschen wärmer ist? Und dann sagt sie, oh ja, bitte, danke vielmals, das wäre natürlich ganz nett von Ihnen und so. So ein Stück weit haben wir das ein Stück weit verlernt, wir trauen uns nicht, da herauszukommen. Aber ich wollte heute weniger mit euch über diesen Dank sprechen an sich, sondern den Dank, den Gott gebührt. Und inwieweit wir uns als Christen dessen immer wieder bewusst sind, dass wir dankbar sind für das, was wir sind, vor allem für das, auch was wir haben. Und man sagt, dass die Dankbarkeit eine Eigenschaft eines Christens ist oder sein sollte, die Dankbarkeit. Und wenn wir diese Stichwörter hineintippen in den Computer und gucken, was die Bibel da rauswirft, dann ist es eine Menge. Und vor allem in dem Neuen Testament, in den Briefen, wird an vielen Stellen durch die Aposteln diese Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Ich möchte an dieser Stelle nur drei kurze Texte vorlesen. Der eine Text, der steht in Epheser 5, Vers 20. Da heißt es, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein anderer Text in Kolosser 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesu und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und noch ein Text, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sehr ähnlich dem Epheser-Text, sagt in allem Dank, was ihr erlebt, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid für alles dankbar in dem, was ihr erlebt und das, was ihr tut. Aber die Frage bleibt trotzdem berechtigt und die darf stehen bleiben, warum sollen wir dankbar sein? Und eine simple Antwort, die wir als Christen uns gegenseitig oftmals geben, ist die, weil alles von ihm kommt und durch ihn ist. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Und wer ein Stück weit kritischer dieser Aussage gegenübersteht, der wird dann sich fragen, doch was unterscheidet uns von einem Menschen, der nicht gläubig ist oder der nicht dankbar ist? Viele da draußen, die nicht gläubig sind, da draußen in der Welt, die nicht gläubig sind oder nicht dankbar sind, haben sogar mehr als wir und leben damit. Wofür soll ich eigentlich wirklich dankbar sein? Warum legen die Apostel so einen großen Wert darauf, alle Zeit ständig diesen Dank auszusprechen? Ich habe gesagt, ich möchte keine Predigt halten. Ich möchte euch von mir erzählen und habe ich mich entschieden, an dieser Stelle euch meine Bekehrungsgeschichte ganz kurz einen Abriss darüber zu geben, was da passiert ist. Und ich erzähle die Geschichte deswegen, weil das meine Geschichte ist, die mein Leben verändert hat und ich dafür ihm dankbar bin. Ich bin in Stuttgart groß geworden und in der südslawischen Adventgemeinde groß geworden. Südslawisch, jugoslawisch, serbisch, kroatisch, mazedonisch, so, okay. Bosnisch, nein, okay. Und diese Kirche, diese Adventgemeinde in Stuttgart, sie war sehr gesetzestreu. Und es war nicht schön, in so einer Kirche groß zu werden. Und die logische Schlussfolgerung dessen war für mich, dass ich mit 16 gesagt habe, als ich dann so pubertierend war und frei war, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich gehe, ich will das nicht. Gegen den Wunsch meiner Eltern und ich habe die Kirche und ich habe aber auch Gott verlassen und habe dann ab meinem 16. Lebensjahr bis zu meinem 20. ein Leben gelebt, frei nach dem Motto, was kommt, nehme ich mit. Und ich habe vieles gemacht, ich habe vieles erlebt, ich habe Grenzen überschritten, die Kirche aufweist, ich habe aber auch Grenzen überschritten, die der Staat aufweist, ich habe Dinge getan, die gegen das Gesetz verstoßen, ich habe ein Stück weit kriminell gelebt, in meine eigene Welt kreiert und ich habe mich dahin wohlgefühlt und zwar sehr wohl. Ich habe dort Menschen kennengelernt, die echt waren und die mich angenommen haben, so wie ich bin und so wie ich sein wollte, dachte ich damals zumindest. Und dann war das die Jahrtausendwende 1999 auf 2000 und dieses große Silvesterfest Millennium. Und es fiel auf einen Freitagabend auf Samstag. Und viele Freunde, die ich noch hatte aus der Kirche, also so Jugendliche, die wollten per se nicht an diesem Abend feiern, weil es halt ein Sabbatbeginn ist. Und dann feiert man nicht Silvester. Mir war das in dem Fall ziemlich egal, weil ich seit Jahren mit der Kirche nichts mehr zu tun hatte. Und ich war in Novi Sad, in Serbien, da wo auch der Jugendkongress jetzt letztes Jahr gewesen ist. Und auf dem Marktplatz, da gab es Novi Sad, die zweitgrößte Stadt in Serbien. Und da war auf dem Marktplatz eine riesengroße Silvesterparty organisiert worden und da wollten wir in dieses Millennium hineinfeiern und gucken, ob die Computer wirklich abstürzen, was eigentlich passiert. So, ne? Und es war eine Riesenfete. Wir haben gut getrunken. Wir haben gut konsumiert an allen möglichen Dingen, die man so illegal konsumiert. Und ich war gut drauf. Und es war laut und es war grell und viele Frauen und Männer um uns herum und alle sind am Feiern. Und da passierte es, dass ich eine Stimme in meinem Kopf hörte, die nicht meine war, die zu mir sagt, Christian, geh von diesem Ort, er ist nicht für dich gedacht. Und ich dachte zuerst, ich bilde mir irgendwas nur ein und feiere weiter. Und in kurzer Zeit später wiederholt diese gleiche Stimme diesen gleichen Satz in meinem Kopf und sagt, geh von diesem Ort, denn er ist nicht für dich gedacht. Und ich weiß nicht, wie ihr mit sowas umgehen würdet, aber in dem Moment schoss das Adrenalin durch meine Adern und ich war von jetzt auf gleich nüchtern und alle Drogen haben nicht mehr in mir wirken können. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch denken, ja, vielleicht waren es ja die Drogen. Ganz sicher nicht, weil ich diese Drogen auch schon früher konsumiert habe und sowas ist mir noch nicht passiert. Ich habe die Stimme Gottes gehört, die zu mir gesprochen hat und ich war so erschrocken. Ich bin nach Hause mit dem Taxi ins Hotelzimmer, habe mich nach 4 Jahren zum ersten Mal wieder auf meine Knie geschmissen vor mein Bett und habe angefangen zu beten und dieses Beten war so ein Bußgebet. Und ich habe alles angefangen zu bereuen und um Vergebung zu bitten für das, was ich bin und für das, was ich getan habe. Allein aus der Ehrfurcht heraus, weil Gott dir begegnet ist, weil Gott zu dir gesprochen hat und das dich in eine Ehrfurchtshaltung bringt. Ein paar Tage später, ich bin wieder zurück nach Stuttgart gereist und Stuttgart liegt ja bekanntlich in so einem Kessel und am Killesberg entlang. Es ist so in der Höhenlage, da wo die ganzen Reichen und Schönen so leben. Ne? Da gibt es so eine schöne Aussichtsplattform mit so einer Bank und da saß ich oftmals auch im Winter, um nachzudenken. Und da habe ich mich dahingesetzt und dann passierte es tatsächlich, dass dieser Gott wieder sich die Zeit genommen hat, zu mir zu sprechen, der Heilige Geist. Und das war eine ganz enorme Erfahrung, weil er über einen Zeitraum von 2 Wochen sich Zeit genommen hat und intensiv mich erfüllt hat mit seinem guten Geist und zu mir in meinem Kopf, immer zu meinem Geist gesprochen hat und unheimlich viele Dinge mir gezeigt hat, um mir zu erklären, wie die Welt wirklich tickt und worum es in der Welt, worum es im Leben geht. Der wichtigste Knackpunkt in dieser Bekehrungszeit war nicht der, dass er mir erklärt hat, wie die Welt funktioniert, sondern dass er sich mir offenbart hat, zu zeigen, wer er für mich ist. Und er trieb mich so an den Abgrund, all das, woran ich festgehalten habe, weil ich ein Streitgespräch mit ihm ganz bewusst geführt habe, weil ich an den Dingen, die mir wertvoll waren, dachte ich, festgehalten habe. Und er negierte das alles und zeigte mir alles, wie absurd das Ganze ist, von diesen Lebenszielen, die ich verfolge. Und er führte mich so in den Abgrund und als ich so merkte, ich habe nichts mehr, worauf ich stehe, dann sagte ich zu ihm, dann kann ich doch auch jetzt eigentlich mein Leben beenden und es war's. Wozu überhaupt noch leben, wenn alles keinen Sinn macht, was wir uns hier erschaffen? Und dann diese so simple und ruhige Antwort von ihm und er zeigte mir so von meinem geistigen Auge das Kreuz auf Golgatha und sagt, und genau dafür bin ich ans Kreuz gegangen, damit dein Leben wieder einen Sinn macht. Und es ist alles sehr schwierig, euch wieder zu transportieren. Wenn ich es euch erzähle, kommt es nicht mal annähernd dran, was ich erlebt habe. Aber in diesem Moment, wo ich dieses Kreuz auf Golgatha, wo ich ihn am Kreuz habe hängen sehen, erlebte ich es, dass sein Tod ganz persönlich etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und da geschah meine Bekehrung. Und ich fiel wieder auf die Knie und ich habe so bitterlich angefangen zu weinen, weil ich von einer so heftigen und enormen Liebe überschüttet wurde und Annahme. Und noch ein Satz dazu. Ich fand es toll, dass Gott in dieser ganzen Zeit nicht einmal mich beschuldigt hat für all diese schlimmen Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe schlimme Dinge in meinem Leben gemacht. Nicht ein Wort darüber hat er verloren oder hat es mir angemerkt oder angekreidet. Er hat einfach nur von sich geredet, von der Liebe und von der Annahme. In diesem Moment habe ich entschieden, mein Leben ihm zu übergeben. Und ich habe gesagt, Herr, ab diesem Moment bin ich Christ. Ich gehöre zu dir. Ich möchte dir nachfolgen. Und alles Weitere hat sich daraus entwickelt. Ich habe meine Bierflasche eingetauscht gegen die Bibel, habe meine Freunde um mich herum 24 Stunden am Tag über Gottes Wort genervt, so lang, bis sie gesagt haben, hör endlich auf, wir können es nicht mehr hören, aber ich war so begeistert davon. Und wenn wir hier schon, du wirst ja gut und gleich noch mehr dazu sagen, hier das hier haben, dann möchte ich das euch auch gleich hier jetzt symbolisch mal darstellen. Jetzt ist es Jeverpfand, das ist, was ich jetzt trinke. Ich habe aber nichts anderes jetzt da gehabt. Aber es soll symbolisch dafür dastehen, für mein altes Leben. Nicht, dass ich gegen Bier generell bin, versteht mich nicht falsch, aber als Symbolik für mein altes Leben, das ich eingetauscht habe gegen mein neues Leben, aufgrund dessen, was Gott für mich getan hat. Und dafür bin ich ihm von ganzem Herzen dankbar, denn er hat mein Leben gerettet im wahrsten Sinne des Wortes. Ein abschließender Gedanke von mir und dann seid ihr dran. Wenn ich mich jetzt frage, wofür bin ich ihm dankbar, dann ist es weniger dafür, dass ich dafür ihm dankbar bin, was ich habe. Denn hätte ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen, hätte ich vielleicht materiell gesehen mehr. Ein Prediger verdient unheimlich schlecht. Ja, ist okay. Also wir können leben, darum geht's ja, ne? Aber ich erkenne heute, wer ich bin, und ich bin jemand ganz anderes. Mein Leben hat einen Sinn und mein Selbst hat einen Wert bekommen durch ihn. Wenn du erlebst, dass du von Gott angenommen wirst und bist und er dich zu einem Kind Gottes macht und dir einen neuen Sinn gibt, dafür bin ich ihm dankbar. Und ich habe auch was praktisch davon. Etwas, was ich davor mein ganzes Leben, bis mein 20. Lebensjahr, was ich mein Leben lang eigentlich auf der Suche gewesen bin, wo vielleicht auch du auf der Suche bist und ich es durch ihn bekommen habe, Dinge wie Frieden im Herzen, einen tiefen Frieden, den ich zum ersten Mal verspürt habe, gekoppelt an Annahme, man könnte auch sagen Seelenheil, und das ist gut, das tut gut. So einen Seelenheil zu haben, der dich ganz anders durchs Leben laufen lässt. Oder die Erlösung als solche. Die Erlösung im Hier und Jetzt, aber auch eins zukünftig, wenn er wiederkommt. Und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Und aus diesen Erkenntnissen heraus, wer du bist, weil du Gott begegnest, muss, kann, sollte Dankbarkeit entstehen. Und darum sagen die Apostel, sei allezeit dankbar für das, was du tust und für das, was du hast und lobe Gott dafür. Das ist meine Geschichte, die ich mit euch gerne teilen wollte. Und Herr Jesus, dafür bin ich dankbar. Und jetzt bin ich gespannt, wofür ihr dankbar seid. Amen.